D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Fehlt entschuldigt. Wie vielfältig können Medien sein, wenn die Macher überhaupt nicht vielfältig sind? Redaktionen sind oft eine Sammlung von Menschen mit ähnlichem Schlag. Ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten möchte das verändern. Sie fördern Journalisten mit Migrationshintergrund, suchen aber auch aktiv das Gespräch mit Redaktionen. Ihr Leitspruch ist selbstbewusst, ohne überheblich zu sein. Wir sind nicht die besseren Journalistinnen, aber auch nicht die schlechteren. Sie sind die neuen deutschen Medienmacher und deren Vorsitzende ist die Journalistin Sheila Mysorka und sie ist heute Abend bei uns. Herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Abend.
Die neuen deutschen Medienmacher sind Thema in dieser einen Stunde Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Digitalchefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Stefan Plöchinger. Er sagte in der aktuellen Ausgabe des Journalisten zur Vertrauenskrise: Unser digitales Hochtempo-Reiztesen-Emotionsoptimierungs-Reichweitensystem bedingt, dass wir uns die ehrenen Grundsätze unseres Berufs neu vergewärtigen und sie damit vergegenwärtigen.
Die zweite Meinung.
Oder um es einfacher auszudrücken: Handwerk, Handwerk, Handwerk.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das vielfältige Medienmagazin. Auf einmal war es vor einigen Monaten da, das Thema Flüchtlinge und Migration. Redaktionen berichten Tag für Tag, erkennen aber ihre Grenze. Das habe ich selbst beobachtet, denn es gibt da so eine gewisse Nebelwand, vor denen die Redaktionen manchmal stehen. Beispiel Syrien. Was denken die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen? Was haben sie erlebt? Welche Sorgen haben sie? Welche Motivation? Antworten zu finden ist für viele Redaktionen schwieriger. Die wenigsten haben nämlich Redaktionsmitglieder, die selbst aus Syrien kommen oder Verwandtschaft oder sonstige persönliche Bezüge zu diesem wichtigen Thema haben. Und da ist mir bewusst geworden, so geht es nicht nur dieser einen Redaktion, so geht es auch anderen. Und das nicht nur bei diesem Thema. So ist das mit Redaktionen, die nicht vielfältig sind, sondern eigentlich nur von Menschen vom selben Schlag besetzt sind. Unter anderem auf dieses Problem wollen die neuen deutschen Medienmacher aufmerksam machen. Sie haben für ihr Netzwerk einen kleinen Werbefilm auf ihrer Homepage. Und ich würde sagen, wir sind ja im Radio, wir schauen uns den jetzt gemeinsam an.
Deutsches Fernsehen.
Vom Farbfernsehen hatten wir uns mal mehr versprochen. Deutschland ist bunt geworden, nur die Medien nicht. Obwohl 16 Millionen Menschen hierzulande mehr sind als nur Deutsch, kommen die Medien fast ohne sie aus. Das soll sich ändern. Wir fördern Nachwuchs in unserem Mentoring-Programm für junge Journalisten aus Einwandererfamilien.
Ich mache bei den neuen deutschen Medienmachern mit, weil sie mir die nötige Motivation bieten und einen Antrieb für die Zukunft darstellen.
Weil sie mich in meinen Kompetenzen fördern und mir die nötigen Kontakte vermitteln.
Weil es ein großes Netzwerk mit sympathischen Leuten ist und natürlich es hoffentlich dazu führt, dass die Redaktionen der Republik bunter und noch diverser werden.
Deutschland braucht mehr Vielfalt. In der Berichterstattung, vor und hinter den Kameras, an den Redaktionstischen und auch in den Führungsetagen. Wir suchen gezielt Gespräche mit Redaktionen, mit Chefredakteurinnen und Redakteuren. Um unsere Ziele zu erreichen, bilden wir lokale Netzwerke bundesweit. Vernetzen, unterstützen, sich gegenseitig fördern. Gemeinsam gestalten. Neue deutsche Medienmacher bringen neue deutsche Perspektiven. Werde aktiv und mach mit.
Klingt spannend, aber ich muss sagen, ich habe da viele Fragen. Deswegen freue ich mich, dass die Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher bei uns ist, Sheila Mysorka. Herzlich willkommen nochmal.
Vielen Dank.
Ich muss ja fairerweise sagen, die Arbeit der neuen deutschen Medienmacher, die ist ja erst nicht jetzt mit dem Thema Flüchtlinge wichtig geworden. Das Netzwerk gibt es schon viele Jahre, seit 2008 auch als Verein. Aber es hat gerade ganz besondere Aktualität, oder?
Wir werden mehr angefragt denn je. Klar, natürlich, wie Sie eingangs geschildert haben, fällt jetzt den Redaktionen auf, dass sie eigentlich nicht genau wissen, wie sie mit vielen Menschen in diesem Land umgehen sollen. Das war aber auch schon vorher so. Es ist Ihnen nur nicht aufgefallen.
Wie haben Sie denn die letzten Monate und vor allem auch die ersten Wochen in diesem Jahr erlebt, wenn Sie auf die Berichterstattung schauen?
Es erschreckt mich. Die Berichterstattung ist sehr polarisiert. Wir haben auf der einen Seite eben Berichterstattung über Geflüchtete. wo selten die Geflüchteten selber zu Wort kommen, sondern es wird über sie gesprochen und über sie mehr gerichtet als berichtet. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich die Polemik in Politik und in jeder Talkshow, wo darüber verhandelt wird, nicht nur ob Flüchtlinge, Syrer oder woher auch sie auch kommen mögen, in dieses Land passen, sondern es wird wieder neu verhandelt, wer überhaupt zu diesem Land gehört und wer deutsch genug ist. Also es wird, und dazu, das bedeutet 20% der Bevölkerung, die ja schließlich auch hier leben und Deutsche sind zum größten Teil, werden wieder verbal ausgebürgert. Und das erschreckt mich.
Haben Sie eine Vermutung, warum das so ist?
Ich denke, es wurde nicht klar und offensiv damit umgegangen, dass Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist, wie eigentlich alle Länder der Welt das sein können und auch sind, de facto. Sondern es wurde so getan, als ob Menschen, die hier hinkommen, eben nur zu einem bestimmten Nutzen da sind, Stichwort Gastarbeiter, und dann auch schleunigst wieder nach Hause gehen sollen. Das heißt, es wurde nicht wirklich die Lebenswirklichkeit der Menschen in Betracht bezogen, dass also Kinder hier geboren werden, aufwachsen, Deutsche werden, Deutsche sind, sich als Deutsche begreifen.
Wenn Sie mit Ihren Kollegen bei den neuen deutschen Medienmachern sprechen, was glauben Sie, wie könnte die Berichterstattung verbessert werden?
Ich denke, zum einen muss die Personalpolitik in den Sendern und in den Zeitungen verändert werden. Durch eine vielfältige Redaktion bekommt man auch vielfältige Blickpunkte und die Kompetenzen werden schlicht und einfach erweitert. Und zum anderen muss die Berichterstattung auf eine andere Weise auf die vielfältige Bevölkerung eingehen. Also antirassistisch sich aufstellen, mit Sprache, mit Bildsprache sorgfältig umgehen. Das kann jeder. Dazu muss man nicht Migrationshintergrund haben. Aber man muss sich erstmal der Tatsache bewusst werden, dass 20% der Menschen in diesem Land nicht weiß-christlich sind, sondern eine andere Einwanderungsgeschichte haben, eine andere Familiengeschichte, dennoch Deutsche sind. Und das, glaube ich, ist in den meisten Redaktionen gar nicht klar.
Das finde ich interessant, dass Sie das auch so eng mit der Personalfrage verknüpfen, weil wahrscheinlich ist es nicht so, dass in den meisten Redaktionen auch 20% nicht eben weiß und christlich sind, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder?
Nein, also bei den Printmedien sieht es ganz mau aus. Da ist, glaube ich, 86% aller Printmedien haben überhaupt gar niemanden in der Belegschaft, der oder die Migrationsgeschichte hat. Bei Radio, Fernsehen sieht es besser aus. Die Öffentlich-Rechtlichen haben in den letzten Jahren viel dafür getan. Es geht nicht nur um Gesichter vor der Kamera. Manchmal sieht man ja die einzelnen Moderatorinnen auftauchen. Aber es geht auch um Leute hinter der Kamera. Es geht um Redaktionsleitungen. Es geht auch um Führungsebene. Und da haben wir noch viel zu tun.
Ich habe da gerade auch mal so über die Führungsebene, so Chefredakteure, die man kennt, mal nachgedacht und dachte ich so, oh ja, da sieht es aber ganz mau aus wahrscheinlich.
Ja, ich denke, man kann das vergleichen mit dem Kampf, den Frauen hatten, in den Medien auch Fuß zu fassen. Vor 30, 40 Jahren haben Frauen sogenannte Frauenthemen betreut, also was weiß ich, über Mode, über Kinder, über harmlose Themen berichtet. Sie saßen nicht in den Wirtschaftsredaktionen. Das hat sich inzwischen geändert. Und ähnlich parallel kann man sich auch das in diesem Fall vorstellen. Wir haben keine Quoten. Es muss also das Bewusstsein verändert werden.
Und was die neuen deutschen Medienmacher konkret unternehmen, da haben sie nämlich ganz verschiedene Ideen und Projekte, die sich ziemlich interessant anhören. Aber was wirklich dahinter steckt, das klären wir dann noch in dieser einen Stunde. Was mit Medien? Das neue deutsche Medienmagazin. Sheila Maisorka ist bei uns zu Gast. Sie ist die Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher, ein Journalistennetzwerk für Kollegen mit und ohne Migrationshintergrund. Und fangen wir mal mit dem Namen an. Warum ist er so gewählt? Beziehungsweise was soll er aussagen?
Wir sind Medienmacher, Medienmacherinnen, wir sind Deutsche. Das ist ganz wichtig, wir sind nicht Migranten. Ich bin von Düsseldorf nach Köln migriert, das ist nicht richtig weit. Und ähnlich geht es den meisten von uns. Wir sind hier geboren und aufgewachsen. Wir sind keine Ausländer, wir sind auch nicht irgendwann hier hingekommen. Wir sprechen Deutsch als Muttersprache, all das ist wichtig, gerade im Medienberuf. Es ist aber auch so, dass wir Kollegen und Kolleginnen dabei haben, die sogenannte Bio-Deutsche sind, also Deutsche ohne Migrationsgeschichte. Alle können bei uns mitmachen. Aber es ist wichtig festzuhalten, dass wir kein Migrantenverein sind.
Wenn Sie machen ja auch Redaktionsbesuche, um auch also für das Thema zu sensibilisieren. Wie ist das? Gibt es eigentlich in der Regel schon so ein Problembewusstsein bei anderen Redaktionen, ob sie vielfältig sind oder nicht? Oder kommt das eher nur mal in so besonderen Lagen zum Augenschein? Oder ist das für die meisten ehrlich gesagt gar kein Thema bisher?
Das ist sehr unterschiedlich. Kommt ganz drauf an, mit welchen Medien man gerade zu tun hat. Also das Problembewusstsein, denke ich, wächst auf jeden Fall. Es ist ein bisschen so, dass oft Kollegen sagen, ja, ich würde ja gerne anders arbeiten oder sorgfältiger mit Sprache umgehen oder mehr Menschen mit Migrationsgeschichten unsere Talkshow einladen, aber ich kenne ja niemanden. So, das ist oft das, was wir hören, und genau deswegen haben wir einige Projekte aufgezogen, wo wir genau darauf antworten. Zum Beispiel haben wir eine Datenbank eingerichtet, den sogenannten Vielfaltfinder, weil Menschen in den Medien oft, Menschen mit Migrationsgeschichte oft erst dann in den Medien auftauchen, wenn es um Migration geht oder um Integration oder um Terror. Sie werden nicht zu ihren Berufen befragt, sondern nur zu dem, was ihre familiären Hintergründe sind. Deswegen haben wir eine Datenbank eingerichtet, wo über 400 Experten zu finden sind, mit allen möglichen Fachgebieten, von Biologie über Agrarwissenschaften, über Physik, über Politikwissenschaften. Das Einzige, was diese Experten alle gemeinsam haben, ist, sie haben Migrationsgeschichte. Das ist aber nicht das Entscheidende, weswegen sie dann in Talkshows oder zu Interviews eingeladen werden können. Damit wollen wir zeigen, dass auch Menschen in Medien auftauchen können, die Migrationsgeschichte haben, aber sie werden wegen ihrer Expertise befragt werden und nicht wegen ihrer Religion.
Das heißt, hier so als kleiner Service-Tipp für Journalisten hier in unserem Medienmagazin, da könnte man sich zur Aufgabe setzen, doch als wenn man das nächste Mal auf Recherche geht für Ansprechpartner, bei vielfaltfinder.de, glaube ich, ist die Adresse, nur mal vorbeischauen, um zu gucken, ob man da nicht noch andere Ansprechpartner nutzt, um halt auch zu zeigen, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist.
Genau, und dass nicht immer nur Menschen mit komischen Nachnamen auftauchen, wenn es um Religion oder Terrorismus geht. Das ist, finde ich, nicht mehr adäquat.
Das ist, glaube ich, eine schöne Anregung, die glaube ich, jeder auch in so seinen Alltag mit auf- oder einarbeiten kann. Das finde ich sehr spannend. Wenn Sie dann so bei diesen Redaktionsbesuchen sind und dann vielleicht auch dieses Tool vorstellen, wie ist denn das? Müssen Sie da dicke Bretter bohren oder werden Sie auch teilweise eingeladen?
Wir werden eingeladen. Also wir zwängen uns niemandem auf und wir zwingen auch unsere Angebote niemandem auf. Aber die werden eigentlich gerne angenommen. Eigentlich der große Hit augenblicklich ist unser Glossar. Weil das war auch eine Geschichte. Wir oft sagen, oder wenn wir darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Bezeichnungen rassistisch sind oder zumindest nicht neutral, auch wenn sie in unserer Sprache fest verankert sind, dann haben oft Kollegen und Kolleginnen reagiert, ja, ich würde das ja gerne anders machen, aber ich weiß nicht wie oder ich kenne mich da nicht mit aus. Also haben wir ein Glossar hergestellt, das ist sowohl online, kann man da, Entschuldigung?
Nee, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja.
Was man sowohl online herunterladen kann, wie auch sich als Heft bestellen kann. Da werden alle möglichen Begriffe erklärt, der Unterschied zwischen Asylant, Asylbewerber, Geflüchteter, Flüchtling und auch die Konnotation, ob etwas negativ ist oder neutral oder was es wirklich bedeutet. Weil oft werden Worte wie zum Beispiel Ausländer und Migrant benutzt, als wäre es identisch, ist es aber nicht.
Das finde ich total spannend und ich würde sagen, ich habe mir auch mal so ein paar Beispiele rausgesucht, um da mal so ein bisschen sensibel darauf hinzuweisen, wie sensibel Sprache ist. Und da würde ich sagen, da schauen wir gleich rein. Was mit Medien? Das nachschlagende Medienmagazin. Wir haben weiter Besuch von den neuen deutschen Medienmachern und da freue ich mich, dass Sheila Mysorka bei uns weiterhin zu Gast ist. Und ich hatte letztens Post von den neuen deutschen Medienmachern bekommen. Darin war ein Glossar mit Formulierungshilfen. Da dachte ich, nanu, bin ich etwa unangenehm aufgefallen? Aber nein, so war das nicht. Das war als Serviceinformation gedacht und auf der Webseite gibt es auch ein Video zum Thema von der Sprachbotschafterin Gillette Eiche. Und da würde ich sagen, gucken wir zunächst doch einmal rein.
Liebe Journalistin, lieber Journalist, willst auch du mal alles richtig machen? Wir helfen gern.
mit Gillette Eichel durch den Integrationsdschungel unserer schönen deutschen Sprache.
Hallo, ja, hier ist wieder Gillette Eichel und heute wir lernen mit den neuen deutschen Medienmacher richtig Deutsch. Verstehst du, was ich meine? Weil die meisten Deutschen können auch kein richtig Deutsch. Verstehst du? Guck mal, das ist auch wichtig, weil es gibt Worte, die sagen Worte und die meinen so, aber dabei, die meinen was ganz anderes damit. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb, wir haben erste Wort Wirtschaftsflüchtling. Und hier steht bei Wirtschaftsflüchtling oder auch Scheinasylant oder auch Asylbetrüger. Verstehst du? Die werden immer dann als abwertende Bezeichnung für Geflüchtete verwendet, wenn suggeriert werden soll, dass das Grundrecht auf Asylrecht ausgenutzt wird. Es geht
nur also ich empfehle mal, sich mit der Sprachbotschafterin Gillette Eichel auseinanderzusetzen. Da merkt man natürlich schon, also das Ganze ist jetzt auch mit Humor gemeint, ne?
Ja, na klar. Also Gillette Eichel ist eine Kabarettistin, die netterweise für uns einige Worte auf unserer Website vorstellt aus dem Glossar. Unter anderem deswegen, weil kaum war das Glossar veröffentlicht. Auf der einen Seite ging das weg wie heiße Semmeln. Also wir hatten eine ganze Reihe Exemplare gedruckt, dachten, das reicht für einige Monate. Nach einer Woche waren alle vergriffen. Da haben wir gemerkt, was für ein Bedarf besteht, über Worte, über Sprache zu sprechen, Dinge zu klären, auch über antirassistische Sprache zu sprechen. Auf der anderen Seite wurden wir natürlich sofort beschuldigt, eine Sprachpolizei zu sein. Und da sagen wir, nee, das ist freiwillig, das kann Spaß machen. Gillette Eichel zum Beispiel nimmt das mit Humor und niemand wird gezwungen, irgendein Wort zu benutzen, wo er keine Lust zu hat oder sie. Aber das ist ein Angebot und ich denke, das tut uns allen gut als Journalisten. Wir sind Spracharbeiter, das ist unser Medium. Also wir arbeiten mit Sprache und genau deswegen sollten wir eigentlich sorgfältig damit umgehen.
Ich würde sagen, deswegen tauchen wir auch ein bisschen mal ein. Da geht's los von A wie Abschiebung über antisemitische Verschwörungstheorien, Anti-Zionismus, Armutsflüchtlinge bis hin zu Z wie Zuwanderer. Warum sollten denn Zuwanderer und Einwanderer nicht als Synonym benutzt werden?
Zuwanderer sind Leute, die nach Deutschland kommen, aber vielleicht auch nur vorübergehend hier sind und nicht vorhaben zu bleiben. Einwanderer sind Menschen, die in ein Land einwandern, wie das Wort schon sagt. Und natürlich werden Dinge durcheinander gebracht und gerade in den heutigen Zeiten, wenn unklar ist, wer wann wo wie lange bleibt, ob es gibt hier Menschen, die seit vielen Generationen und hier leben oder seit vielen Jahrzehnten, das ist aber was anderes, als wenn jemand vorübergehend hier ist, um zu studieren oder 2 Jahre zu arbeiten. Diese Dinge müssen klargestellt werden, schlicht und einfach, weil damit sehr viel Schindluder getrieben wird. Wie viele Leute hier wirklich kommen und wie das auch immer so gesagt wird, hier als Menschenflut dieses Land unterhöhlen, überfremden, was weiß ich alles. Das sind letztendlich auch mit sehr viel Emotionen und negativen Emotionen und beladene Begriffe häufig, die letztendlich dazu dienen, Politik zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man Sprache sorgfältig benutzt, weil das ist nichts Neutrales oder nichts Unschuldiges.
Wenn wir ganz konkret bei den Begriffen sind, gibt es da einen Begriff, der Ihnen immer mal wieder auffällt, der sehr gerne häufig falsch benutzt wird? Und das, was man eigentlich, wenn man nur einfach mal kurz drüber reflektiert, dann das einem einleuchtet und sagt, ja klar, natürlich, merke ich mir.
Zum Beispiel für schwarze Menschen in Deutschland, also viele schwarze Deutsche nennen sich entweder schwarze Deutsche oder Afrodeutsche zum Beispiel. Und es wird, ich meine, Neger sagt jetzt heutzutage kaum noch jemand, das ist glaube ich inzwischen durchgedrungen. Aber viele Leute sagen farbige, als ob das netter wäre, farbig zu sagen als schwarz, weil schwarz klingt ja so irgendwie so hässlich. Ne? Also, aber da drin merkt man dann auch schon die Konnotation, also die gedanklichen Verbindungen, die mit dem Wort schwarz zusammenhängt, nämlich negativ. Zum anderen wollte ich auch nochmal kurz auf das Wort Neger Bezug nehmen. Also durchaus haben ja die meisten Leute mitgekriegt, dass schwarze Menschen, afrikanische Menschen sich ungern so nennen lassen. Und da hat es ja vor 1-2 Jahren eine große Debatte darüber gegeben, dass in Kinderbüchern ja Neger verwendet wird, das Wort. Und deswegen ist es ja in Ordnung. Wir kennen ja unsere Kinderbücher nicht anders.
Stichwort Pippi Langstrumpf zum Beispiel.
Stichwort Pippi Langstrumpf. Genau, aber tatsächlich sind die ja zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kontext von weißen Schriftstellern geschrieben worden, die sich der Konnotation nicht notwendigerweise bewusst waren, konnten sie vielleicht auch nicht zu dieser Zeit, aber die Dinge haben sich geändert und schwarze Menschen haben auch tatsächlich da mitzureden. Und deswegen kann man nicht darauf bestehen, ja, ich meine das halt nicht so und deswegen ist es in Ordnung. Ich meine, wenn ein Mann sagt irgendwie, ich sag halt zu Frauen immer Schlampe, aber ich meine das nicht so, da würden sich die Frauen auch wirklich dagegen verwehren. Und das ist sowas Ähnliches. Menschen haben das Recht zu einer Selbstbezeichnung und die sollte respektiert werden.
Ich fand es auch interessant zu erfahren, dass zum Beispiel das Wort, das passt ja auch gerade, wo wir über Neger gesprochen haben, Kanake, nicht grundsätzlich tabu ist, sondern dass es in gewissen Kontext gibt, wo das dann auch möglich ist, das Wort zu benutzen. Und zwar, wenn eine Person sich selber so bezeichnet. Aber das müsste dann auch kenntlich gemacht werden. Das fand ich ganz interessant. Also dass es auch manchmal kontextbasierte Entscheidungen auf jeden Fall gibt.
Ja, sicher. Es ist vor allem wichtig, dass die Selbstbezeichnung von Menschen respektiert wird. Zum anderen ist es ja so, dass nicht weiße Deutsche automatisch die Deutungshoheit haben über andere Personen. Und das wird oft so gesagt, wenn ich meine, das kann man so und so sagen, dann kann man das auch so sagen. Da können die, wenn die Schwarzen oder was weiß ich, schwarze Deutsche anderer Meinung sind, das ist deren Problem. Aber nee, so ist es nicht. Unterschiedliche Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf, sich so zu bezeichnen, wie sie wollen. Und ich weiß, dass dann immer der Vorwurf kommt, Sprachpolizei, aber ich denke, wir müssen davon wegkommen, dass rassistische Sprache, weil sie nun mal zu unserer Sprache gehört, weiter verwendet wird. Sprache ist veränderlich und sie entspricht auch einem kulturellen Kontext. Und was, sage ich mal nur, um es auf die Spitze zu treiben, während der Nazi-Zeit gesagt werden durfte, darf heute nicht gesagt werden, weil sich der politische Kontext verändert hat. Und dem muss Rechnung getragen werden.
Das finde ich auch total spannend. Also zum Beispiel als kritischer Punkt oder Begriff wurde Kinder nicht deutscher Herkunftssprache verwendet. Und da war die Empfehlung, mehrsprachige Kinder zu benutzen. Fand ich gut, weil das auch ein viel einfacher Begriff ist. Das ist mir aufgefallen, glaube ich, dass heute im Alltag, also man hat ja schon so, glaube ich, in seinem journalistischen Alltag im Hinterkopf, okay, dass man das schon korrekt machen möchte, aber dass da manchmal so Hilfskonstruktionen entstehen, die total umständlich und sprachlich unschön, nur damit, weil man den Eindruck hat, dann politisch korrekt auszudrücken.
Ja.
Das soll es ja auch nicht sein,
nein,
oder?
Nein, nee, natürlich nicht. Und auch dieses Menschen mit Migrationsgeschichte, also das finden wir auch echt umständlich. Ja. Also in anderen Ländern würde man sagen Engländer oder was mit ethnischen Minderheiten. Das könnte man auch benutzen, weil Migrationsgeschichte ist auch immer so eine Frage, weil nach ein oder zwei Generationen redet man ja nicht mehr davon.
Ja.
Ja? Nur zum Beispiel für schwarze Deutsche der dritten, vierten Generation, die in diesem Land durchaus Diskriminierungserfahrungen machen, sie sind aber keine Menschen mit Migrationsgeschichte, deswegen greift das nicht richtig.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist der Punkt, wenn man sich vorstellt und fragt, woher kommst du denn? Und dann die nächste Frage, woher kommst du denn wirklich so? Ne? Das ist dann.
Genau.
Das ist ja dann auch mal so.
Wir müssen uns daran gewöhnen, dass in diesem Land Deutsche halt nicht alle weiß sind, christliche Namen haben und so weiter. 20% der Bevölkerung.
Vielleicht noch so ein Aspekt. Sie haben da aktuell auch ja verschiedene Sektionen, die hervorgehoben sind. Zum Beispiel Kriminalitätsberichterstattung, Flucht und Asyl, Musliminnen und Muslime. Was mich überrascht hatte, dass es auch einen eigenen Schwerpunkt hat, Jüdinnen und Juden. Warum haben Sie das? Ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, da müssen wir drauf aufmerksam machen?
Ich denke auf jeden Fall, religiöse Minderheiten werden oft in der Berichterstattung wird auf religiöse Minderheiten oft nicht adäquat eingegangen, meist aus Unwissenheit. Und das ist ja, wir unterstellen ja nicht den Redaktionen mit bösem Willen zu handeln, sondern man weiß über viele Dinge nicht Bescheid. Und genau aus diesem Grunde haben wir das Glossar zusammengestellt, damit man sich informieren kann, damit man nicht aus Unwissenheit Fehler macht. Das ist nicht notwendig. Aber jetzt braucht auch niemand mehr zu sagen, ach, ich konnte das ja nicht wissen.
Weil das Ganze gibt es zum Nachschlagen, das ist auch nochmal mein Tipp. Einfach schaut es euch an, den Glossar findet ihr auf neuedeutschemedienmacher.de, gibt es im Web als App oder auch natürlich gedruckt. Was mit Medien? Das freie Medienmagazin. Sheila Mysorka von den Neuen Deutschen Medienmachern ist weiter bei uns und ich würde gerne mit Ihnen nochmal zurückschauen auf Ende Februar. Spannender Besuch. Mark Zuckerberg war in Deutschland und der Gründer des sozialen Netzwerks Facebook musste sich natürlich auch der Hate-Speech-Debatte stellen. Hasskommentare haben in den letzten Monaten die öffentliche Diskussion bestimmt. Facebook hatte einen sehr laschen Umgang zunächst damit gezeigt, aber inzwischen einige Veränderungen versprochen. Glauben Sie, dass Facebook genug unternimmt, um gegen Hassbotschaften im Netz vorzugehen?
Nein, ich denke nicht. Also bei bestimmten Dingen ist Facebook sehr schnell dabei, sie zu löschen. Also ich erinnere an diese Nippelkampagne zum Beispiel. Bei Hasskommentaren oft hat Facebook kein Problem. In der aufgeheizten politischen Situation, wie sie in Deutschland und in ganz Europa augenblicklich herrscht, wo rechte Gruppen vor allem bewusst gegen Geflüchtete, aber gegen Einwanderer und Minderheiten generell hetzen, haben wir ein riesiges Problem mit Hasskommentaren, vor allem im Internet, aber nicht nur. Wir müssen wirklich was dagegen tun. Also Neue Deutsche Medienmacher haben jetzt vom Europarat einen Auftrag oder ein Projekt bekommen. Es gibt ein europaweites Projekt gegen Hassreden, das nennt sich No Hate Speech, und wir werden die deutsche Kampagne dafür durchführen. Das Projekt hat allerdings jetzt gerade erst begonnen, ist aber hochaktuell.
Ich würde gerne mit Ihnen auch nochmal in den Pressekodex schauen. Eine große Debatte, die derzeit auch intensiv geführt wird. Konkret geht es um die Richtlinie 12, beziehungsweise ich glaube sogar 12.1. Es geht um die Herkunft von Straftätern, dass sie nicht genannt werden sollen, wenn kein Bezug zur Tat erkennbar ist. Und einige Medienforscher, die haben so ein bisschen Zweifel an dieser Passage. Andere weisen darauf hin, dass es ja eigentlich nur um Nationalitäten geht, sondern um Minderheiten. Wie stehen Sie zu dem Passus?
Der Pressekodex ist eindeutig und der Sinn liegt darin, dass nicht Menschen oder Gruppen diskriminiert werden, weil ein Straftäter aus einer bestimmten Gruppe stammt. Zweitens ist das ja nicht so im luftleeren Raum geschaffen worden, dieser Passus. Während der Nazi-Zeit wurde die Presse aufgefordert, bei jedem jüdischen Straftäter oder Strafverdächtigen die Religion dazu zu sagen. Aber dann wurde ausdrücklich gesagt, der jüdische Verdächtige, der jüdische Dieb. Das heißt, es hat eine Geschichte. Und das heißt, sowas wird bewusst gemacht, um eine Minderheit, eine religiöse oder ethnische Minderheit in einem negativen Licht darzustellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, alle möglichen Straftaten, die von weißen christlichen Männern, sagen wir mal, begangen wird, werden, wenn man jedes Mal das dazu sagen würde, wie sich das anhört, der weiße christliche Pädophile, also ja, dann merkt man, dass es vollkommen absurd ist, sowas zu sagen. Was haben andere weiße Christen mit einem Pädophilen zu tun? Aber entsprechend denkt keiner darüber nach, wie sich das anhört, ein muslimischer Dieb zu sagen, oder ein muslimisch-nordafrikanischer Sexualstraftäter. Da hat niemand mit Probleme. Aber wie das für alle anderen muslimischen Männer, die ein gesetzestreues Leben führen und niemals sowas gutheißen würden, wie das für die ist und dass sie damit kriminalisiert werden, das scheint vielen Journalisten nicht klar zu sein.
Auf der anderen Seite, wenn einige überhaupt nicht über den Hintergrund berichten, auch jetzt gerade so in der Flüchtlingsfrage, dann wird Ihnen von Lesern oft vorgehalten, ja, warum haltet ihr uns diese Informationen vor? Dann kommt wieder dann werden Journalisten mit dem Lügepresse-Passus konfrontiert.
Ja, aber auch Lügenpresse, interessanterweise, ist etwas, was während der Nazi-Zeit hochkam, um freie Medien generell zu diffamieren. Und ich denke, das wird jetzt augenblicklich von den Rechten genauso betrieben. Nein, dann kann eigentlich jeder anständig arbeitende Journalist auf den Pressekodex hinweisen. Wir haben einen Pressekodex, der das eindeutig untersagt. Wenn eine Straftat mit einem, wenn der ethnische oder religiöse Hintergrund eines Straftäters, eines Verurteilten, muss man dazu sagen, nicht Verdächtigen, mit der Straftat zusammenhängt, dann soll sie genannt werden und sonst nicht. Der Pressekodex ist da völlig eindeutig, und wenn irgendwelche Leute, und dazu zähle ich den ehemaligen Bundesinnenminister Friedrich, behauptet, wenn Medienmacher das nicht tun, dann würden sie etwas verschweigen. Das ist einfach falsch.
Was mit Medien? Das internationale Medienmagazin. Diese Stunde ist Sheila Maisoka von den neuen deutschen Medienmachern bei uns. Und wenn sie sich nicht für das Netzwerk engagiert, dann arbeitet sie für die Akademie der Deutschen Welle. Was ist da ihr Aufgabenfeld?
Ich bilde Journalisten in Krisenländern aus, also in Ländern, wo aus irgendeinem Grund die Medienlandschaft nicht sehr divers ist oder mit Problemen zu kämpfen hat oder es keine richtige journalistische Ausbildung gibt. Dort arbeitet die Deutsche Welle Akademie. Das ist die größte deutsche Medienentwicklungsorganisation. Ich bin für die Projekte im Südsudan zuständig.
Ich finde es auch spannend, wenn man mal so in Ihre Vita reinschaut. Sie haben 11 Jahre als freie Korrespondentin für die ARD in Argentinien gearbeitet und trainieren jetzt ja auch, wie Sie auf Ihrer Homepage schreiben, über konfliktsensitiven Journalismus als Beraterin für Medien in Postkonfliktstaaten. Was sind denn da so Fragen, die Sie dann, während Sie andere Medien beraten, die da geklärt werden müssen?
Also ganz oft ist die Frage in Ländern, die gerade erst eine Demokratie haben, zum Beispiel Libyen. Ich habe sehr viel in Libyen gearbeitet nach dem Sturz von Gaddafi, wofür Medien eigentlich gut sind. Ja, und da muss man immer wieder darüber sprechen, wie wichtig Medien für eine funktionierende Demokratie sind und welche Rolle sie darin haben. Und in dem Augenblick, wo man das jungen Kollegen erklärt, die gerade erst mit freien Medien überhaupt je zu tun haben, da wird einem nochmal bewusst, wie wichtig das ist. Und in dem Zusammenhang mache ich mir dann manchmal Sorgen, wie augenblicklich Presse angegangen wird oder wie mit welcher Selbstverständlichkeit Kolleginnen und Kollegen beschimpft und bedroht werden, die einfach nur ihre Arbeit machen.
Deswegen finde ich Ihre Perspektive so spannend, gerade wenn Sie den Wert des Journalismus auch den jungen Journalistinnen und Journalisten im Ausland beibringen. Gibt es auch nochmal so einen Punkt, den man sich selbst hier als Journalist, der ja in einem System tagtäglich zu tun hat, sich eigentlich nochmal vor Augen halten sollte, um das überhaupt zu schätzen, was wir hier eigentlich für ein System haben?
Ja, ich denke, es ist sehr wertvoll, dass wir die Zeit und die Möglichkeit haben, zu recherchieren und neutral wirklich zu berichten und verschiedene Leute zu Wort kommen zu lassen. Und in dem Zusammenhang beunruhigt es mich wirklich, wie sehr augenblicklich die Rechten, also Pegida, AfD und so weiter, die Debatte dominieren. Und ich denke schon, dass eine Pflicht, zumindest des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch andere Leute und andere Gruppen zu Wort kommen zu lassen, um eine gewisse Ausgewogenheit zu garantieren.
Und Sie haben Ende Februar ja auch noch an einer Netzwerkveranstaltung stattgefunden, weil es gibt nicht nur die neuen deutschen Medienmacher, sondern natürlich auch ganz andere neue deutsche, ich sag jetzt mal Gattungen, die sich zu Netzwerken zusammengeschlossen haben. Was haben Sie da gemacht?
Voriges Jahr hatten wir den ersten Kongress der neuen deutschen Organisationen organisiert. Also die neuen deutschen Medienmacher hatten dazu eingeladen. Es gibt, so wie wir organisiert sind als Medienmacher mit und ohne Migrationsgeschichte, gibt es auch andere Organisationen in Deutschland, die je nach Berufen oder anderen Kriterien zusammengeschlossen sind.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel eine Organisation Deutsch Plus, aber Schülerpaten auch. Es gibt eine Organisation, die heißt Der Deutsche Soldat. Das sind Soldaten und Soldatinnen mit Migrationsgeschichte. Es gibt da alle möglichen Organisationen. Und dieses Jahr, jetzt im Ende Februar, hatten wir den zweiten Kongress in Berlin von neuen deutschen Organisationen. Mehr als 100 sind gekommen. Da können wir sehen, dass wirklich das Bedürfnis besteht, sich zu organisieren, gemeinsam zu sprechen, auch gemeinsam gegen die erstarkte Rechte in diesem Land zu sprechen, die uns absprechen möchte, dass wir auch Deutschland sind. Wir sind auch besorgte Bürger.
Wer jetzt zuhört und denkt, oh, neue deutsche Medienmacher finde ich spannend, ich würde mich gerne engagieren, mitmachen. Wie kann man das machen?
Also wichtig ist, dass man irgendwie mit Medien was macht, also Journalist oder Journalistin ist oder in der Öffentlichkeitsarbeit arbeitet. Aber ansonsten mit oder ohne Migrationsgeschichte, wie auch immer, das jeder kann bei uns mitmachen.
Das heißt, ich könnte auch mitmachen, weil ich bin höchstens mal von Westfalen ins Rheinland migriert sozusagen.
Absolut.
Okay.
Also jeder, der unsere Ziele, der oder die unsere Ziele unterstützt, ist willkommen. Aber im Medienbereich sollte man schon arbeiten.
Okay, ich glaube, das kriege ich auch hin. neue-deutsche-medienmacher.de sage ich nochmal als Adresse. Und Sheila Maisorka, danke für den Besuch. Unsere Stunde ist auch schon wieder um. Das war ganz spannend, was Sie uns heute berichtet haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine Stunde was mit Medien ist schon wieder zu Ende. Ich freue mich aber schon auf die kommende Woche. Dann ist auch Herr Peller wieder mit dabei. Und dann berichten wir von der South by Southwest Interactive, der größten Netzkulturkonferenz der Welt, die jetzt in den kommenden Tagen in Texas stattfindet. Ich werde dann da sein und dann auch euch hinterher berichten, welche heißen Trends es gibt und was Herr Peller und ich dann demnächst auch mal mit euch zusammen ausprobieren möchten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß hier mit D-Radio Wissen. Und bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.